DL Teilhabeforum. Peter Brass stellt die ISCB, Interessengemeinschaft sehbehinderter Computerbenutzer, als konstruktives Austauschforum vor.
Wir haben 18 Uhr. Es ist Dienstag, der 16. April 2024. Herzlich willkommen beim DL Teilhabeforum. Ich bin Hans-Jörg Lehnert. Ich moderiere die heutige Session. Und wir haben ja zwei Teile. Wir haben einmal die Vorstellung von der ISCB, Interessengemeinschaft sehbehinderte Computerbenutzer, durch den Peter Brass. Und wir haben Teil 2, die Vorstellung einer sehr interessanten Sache, nämlich dass die DFV eine Fachanwendung barrierefrei entwickelt. Und es wird vorgestellt vom Thorsten Wolf und vom Günter Hanke. Und ich schlage vor, dass die drei, die jetzt heute hier präsentieren, dass die sich erst einmal vorstellen. Dann haben wir nämlich getrennt die Vorstellung von der Vorstellung der ISCB und der DFV-Thematik. Peter, dann würde ich dich bitten, anzufangen.
Ja, kann ich gerne machen. Peter Brass. Ich bin inzwischen pensioniert. Ich lebe jetzt wieder in Marburg, nachdem ich 30 Jahre in Berlin gelebt, gearbeitet, gewohnt habe. Und bin von Anfang an Gründungsmitglied der Interessengemeinschaft sehgeschädigter Computernutzer. Früher ganz zu Anfang hieß es mal Interessengemeinschaft sehgeschädigter Mikrocomputerbenutzer. Naja, und ja, das denke ich reicht mal zur persönlichen Vorstellung. Mehr kann ich ja dann gleich noch von mir geben.
Ja, Peter, dass du meine Jugendliebe geheiratet hast, das ist verjährt mittlerweile.
Ja, das stimmt. Noch nicht ganz. Es fehlen noch 3 Monate zur Verjährung.
Ja. Dann Günther, dann
ja.
Also dieses Thema DFV, das sollte ja so sein, dass der Thorsten Wolf das genau zustande kommen, erläutert.
Wir warten einfach noch, wenn er kommt, ansonsten muss ich den Part übernehmen von ihm. Er wollte ja einleiten und ich dann weitermachen. Also mein Name ist Günther Hanke. Ein paar Jahre hieß ich mal Günther Christmann, als ich bei Baum war. Ich habe angefangen vor 35 Jahren bei Frank Audiodata, bin dann übernommen worden zu Baum Retec und dann hat ja der Chef gewechselt bei Baum. Der neue Chef ist Insolvenzverwalter und der hat dann die Firma abgewickelt. Und dann habe ich erstmal auf der Straße gestanden und habe dann ein paar Weiterbildungen gemacht und bin dann letztendlich gelandet bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg, die DRV Baden-Württemberg. Hat zwei Hauptstandorte, Karlsruhe und Stuttgart. Und dort bin ich in der IT-Abteilung angesiedelt und bin dort für die digitale Barrierefreiheit und für die technische Betreuung der 20 Sehbehinderten und Blinden, die wir allein in Baden-Württemberg haben, zuständig.
Ja. Ja, danke, Günther. Und wir kennen uns auch schon sehr lange, weil meine erste Arbeitsplatzausstattung, die war von Frank Audiodata. Ich bin damals zu euch gefahren und da hattest du mich, glaube ich, sogar eingewiesen, oder?
Ich bin mal zu dir gekommen, da haben wir uns AskSam angeschaut. Ich glaube, ich habe dich zuerst geschult, dann hast du mich in AskSam geschult. So rum war es, glaube ich.
Ja, also seit ganz langer Zeit. Gut. Peter, ich würde dich dann bitten, anzufangen. Ich werde zwischendurch abklemmen und den Thorsten anrufen. Der hat nämlich zugesagt per E-Mail. Also ich kriegte so gegen 16 Uhr eine E-Mail, dass er bereit sei. Ja, Peter, dann würde ich dich bitten.
Ja, der kommt bestimmt auch. Der Thorsten ist eigentlich ein sehr zuverlässiger Mensch. Ja,
absolut.
Gut, dann kann ich ja mal anfangen. Mitte der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts haben so ein paar Leute ein bisschen daran gezweifelt, dass es so wenig Informationen über EDV-Hilfsmittel und so für Blinde und Sehbehinderte gibt. Und ich weiß, eines Nachmittags saß ich mit Norbert Müller, Einige kennen ihn, der hat eine Zeit lang mal das Deutsche Blindenbildungswerk geleitet. Dann war er in der Schweiz an verschiedenen Einrichtungen und lebt im Moment auch wieder in Basel. Jedenfalls, wir saßen bei Norbert im Wohnzimmer und haben überlegt, wir müssten eigentlich mal was tun und haben dann beschlossen, wir gründen einfach mal einen Verein, der sich zum Ziel setzt, blinde und sehbehinderte Menschen, die sich für Computer und IT-Hilfsmittel interessieren, zusammenzubringen und ihnen Informationen nahezubringen. Ja, das haben wir dann auch getan. Und das war, also wie gesagt, das war Ende im Sommer 85. Und bis dann so die ersten organisatorischen Dinge zusammengelaufen sind, war es dann 86. Wir haben dann einfach so über Mundpropaganda erstmal an Mitglieder gesucht, haben auch relativ schnell welche gefunden, haben dann unter dem Namen Rundbrief die erste Ausgabe einer Art Publikation gestaltet. Die Ausgabe, die erste, hatte stolze 702 Wörter. Das war im Wesentlichen nur eine Ankündigung, dass es diesen Verein in Gründung jetzt gäbe und was wir so vorhatten. Aber daraufhin haben gleich relativ viele Leute reagiert. Wir waren alle irgendwie mit Computerhilfsmitteln daran interessiert. Einige von uns hatten angefangen, ich weiß, mein erstes Computerhilfsmittel, was mir leider selber nicht gehörte, weil ich damals noch keinen Finanzier hatte, weil ich Student war, war das VersaBrail. Das habe ich während meines Studienaufenthalts in den USA kennengelernt. Und zuletzt habe ich auch Opticon lesen gelernt und so Geschichten. Naja, aber das ging dann halt immer so weiter. Und die anderen Leute, ich habe dann bei Frank Audiodata den ersten sprechenden Computer kennengelernt. Und ja, viele von uns, die damals eben als Anfang der 30er angefangen haben, sich in dieser Organisation zu organisieren, sind halt heute immer noch dabei, aber wir sind halt eben alle inzwischen in die Jahre gekommen, also dazu kommen wir später. Also in den späten 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts gab es ja wirklich keine Informationsquellen im EDV-Bereich für Blinde und Sehbehinderte. Und deswegen nahm die Mitgliederzahl der ISMB damals relativ schnell zu. Und dann haben wir 1987 dann tatsächlich einen Verein gegründet, so mit Satzungen und allem, was dazugehört. Und ja, unsere Fühler ausgestreckt, um natürlich nicht nur im eigenen Saft zu schmoren, sondern auch wirklich Informationen von außen heranzukriegen. Und den ersten großen Erfolg, den wir da erreicht haben, war, dass wir mit Computerzeitschriftenkontakten aufgenommen haben und die erste zugängliche Computerzeitschrift für blinde und sehbehinderte Menschen, die wir mit auf den Weg gebracht haben, das war damals beim Vogel Verlag in Würzburg, der hat damals die Zeitschrift Chip herausgegeben. Wir konnten im Sommer zum ersten positiven Ende mit den Verhandlungen zum Vogel Verlag kommen und ab Oktober 87 gab es dann eine Textversion der Zeitschrift Chip auf Diskette zum selben Preis wie das Schwarzschrift-Abo. Das war schon beachtlich.
Krass.
Bitte?
Krass.
Ja, das war schon. Ja, denn wir haben also dann weitergemacht in unseren Bemühungen, haben dann eben, wie gesagt, nach der Vereinsgründung und mit Satzung und allem im Laufe des Jahres 1988 wurden wir dann auch tatsächlich als gemeinnützig anerkannt, was ja immerhin ganz sinnvoll ist für so einen Verein. Und im Jahr 88 haben wir dann auch erstmalig, also vorher waren die Rundbriefe waren erschienen in Punktschrift und in Schwarzschrift. Und ab der Ausgabe 288 gab es dann drei Versionen, nämlich eine Version in Blinden, also der Rundbriefe, wie sie damals noch hießen, in Blindenkurzschrift, in Schwarzschrift und als ASCII-Datei auf 5,25 Zoll Diskette, für die, die sich daran noch erinnern können, wie sowas mal aussah. Ja, und dann haben wir jetzt auch angefangen, dass wir unseren Mitgliedern auch mehr nicht nur Informationen beibringen wollten, sondern wir haben auch angefangen, Kursangebote zu machen. Das erste Kursangebot, was wir 1989 realisiert haben, war ein Hardware-Kurs. Also wie funktioniert ein Computer? Was ist das alles? Was gibt es für Zubehörteile? Wie werden die miteinander verbunden und so? Das haben wir dann wirklich noch in Präsenz, und zwar in der Regel in Marburg. Wir haben meistens damals die Kursräume vom DVBS genutzt. Das war auch ganz wichtig, weil viele von den Menschen, die haben zwar Computer mal gesehen, und vor allen Dingen die viele blinde und sehbehinderte Menschen, die vor allen Dingen im Bürobereich arbeiten, hatten dann auch erstmalig schon, auch früher als viele von ihren sehenden Mitarbeitern, Computer auf ihren Schreibtischen mit Braillezeile meistens. Wie es hier in Deutschland gab, die Braillezeilen ja relativ schnell auf dem Markt. Vor allen Dingen im englischsprachigen Ausland hat man ja viel mehr, natürlich auch vor allen Dingen aus Kostengründen, auf Sprachausgaben gesetzt. Ja, der nächste Schritt voran war dann im Sommer 1990, da wurden wir korrespondierendes Mitglied des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes, also heute DBSV, bei dem wir auch immer noch korrespondierendes Mitglied sind. Dann haben wir gemerkt, wie wichtig dieses Thema Datenfernübertragung, wie das damals so schön hieß, war, und haben dann für unsere Mitglieder mit dem Mailbox-Anbieter Global Data, der damals 150 Einwahlpunkte in Deutschland hatte, eine Vereinbarung getroffen, die unseren Vereinsmitgliedern die Einrichtung individueller Postfächer ermöglichte. Die Kosten hierfür trug damals die ISCB. So hatten wir also seit die erste kostenlose E-Mail-Adresse für Mitglieder, die wir zur Verfügung stellen konnten. Ja, und das war natürlich schon mein erster großer Schritt, denn ich meine, damals, ich weiß, vielleicht die Älteren unter uns, unter euch, erinnern sich sicherlich noch eben an den Dienst der Telekom, BTX, und an CompuServe. Das war natürlich schon eine ziemlich interessante Geschichte. Und wir haben dann über Global Data zumindest schon mal die Möglichkeit gehabt, relativ günstig E-Mails auszutauschen.
Peter, würdest du sagen, dass die Leute, die dabei waren, dass das hauptsächlich Leute waren, die auch beruflich mit EDV zu tun hatten?
Ja, das waren damals schon Leute, die entweder beruflich mit EDV zu tun haben oder in der Ausbildung waren und dort damit zu tun haben. Das waren jedenfalls sicherlich Leute, die also im Verhältnis zu den durchschnittlichen, sagen wir mal, vor allen Dingen Büroangestellten tatsächlich mit Computern gearbeitet haben, weil es gab damals nicht so viele sehende Menschen, die auf ihren Schreibtischen halt schon Computer hatten.
Ja, ich frage deswegen, die Verbindung zwischen dem Teilhabeforum und der ISCB, die ist so zustande gekommen. Es geht ja im Teilhabeforum ziemlich viel um Kernkompetenzen. Und wir bekommen jetzt bei der Firma mit, immer wieder melden sich Menschen, die erblinden und dann erst einmal sozusagen in ein Loch fallen und grundlegende Hilfe brauchen. Und das ist ja genau das, was die ISCB leistet und bietet und immer schon geboten hat. Und wir haben uns halt die Frage gestellt, was machen wir mit diesen Menschen? Wir können als Firma, haben wir Schwierigkeiten, sie zu unterstützen, weil das ist einfach, das geht betriebswirtschaftlich nicht. Mhm. Wir machen das in gewissem Rahmen und haben teilweise auf die Blindenvereine hingewiesen, die ja auch Kurse geben und so weiter. Aber ich habe die ISCB einfach über die vielen Jahre als konstanten Verein in Erinnerung, der halt sehr engagiert ist und dem, wo eben auch gerade Privatleute Hilfe bekommen können.
Ja, das haben wir eigentlich seit Anfang der 90er Jahre probiert, also einfach als Selbsthilfe, dass wir eben dass Mitglieder Kurse angeboten haben, entweder als tatsächlich in Präsenz, oder wir haben beispielsweise mal wir haben Audiokurse damals auch schon gemacht. Da war zum Beispiel, gab es einen haben wir einen Basic-Kurs gemacht und so Geschichten und noch verschiedene andere, dass wir eben versucht haben, den Mitgliedern Informationen zugänglich zu machen. Und wir haben auch Angebote gemacht, also wo Leute konkret eine Arbeitsplatzeinweisung für eine bestimmte Software brauchten, die aber die Firmen, die Hardware geliefert haben, irgendwie nicht machen konnten, dass ISCB-Mitglieder zu sehr viel günstigeren Preisen, als dass die meisten Hilfsmittelfirmen konnten, Schulungen, also direkt am Arbeitsplatz angeboten haben, wenn sie selber fit in irgendeiner Software waren, um dort den Menschen zu helfen. Weil zu der Zeit waren ältere Menschen noch nicht so im Vordergrund, weil ja da die Computer und die EDV-Technik halt noch nicht so die Rolle gespielt haben. Aber gerade eben Jüngere und Menschen im mittleren Alter, die eben im Beruf langsam eben mit diesen Hilfsmitteln vertraut gemacht und in Verbindung gebracht werden sollten, die hatten eben wirklich große Bedürfnisse, Informationen zu bekommen, Hilfe zu kriegen. Und das war eben etwas, was die ISCB sich wirklich auf die Fahnen geschrieben hat, was wir auch bis heute versuchen weiter zu betreiben.
Ist es so, dass, das ist ganz eindeutig, es gibt viel, viel mehr ältere Leute, die dann mit der Technik in Verbindung kommen wollen und müssen und es auch schaffen letzten Endes. Würdest du sagen, also ihr merkt das sicherlich auch, dass eben auch Anfragen von älteren Menschen kommen, die halt einfach als Privatleute bei euch
sind? Ja, auf jeden Fall. Also erstens mal sind natürlich die ISCB-Mitglieder, die damals angefangen haben, wir sind halt alle in die Jahre gekommen, aber wir haben auch öfter mehr Kontakt auch mit anderen älteren Menschen, die eben noch nicht unbedingt Mitglieder sind, die sich aber vielleicht mal dafür die von uns gehört haben, die Informationen wollen, die Hilfe brauchen, und deswegen bieten wir jetzt seit 4 oder 5 Jahren ganz gezielt Kurse an, die wir online gestalten, zu den unterschiedlichsten Themen. Also wir haben einen Kurs zu Office 365 gemacht, wir haben einen Kurs zu Thunderbird gemacht, wir haben Kurse zu Online-Banking gemacht, die dann halt online stattgefunden haben, die wir aber dann auch aufgezeichnet haben und dann den Leuten, die halt dann entweder weder zeitlich nicht konnten oder mit Hilfe von der Technik eben, wir haben das machen das mit Zoom, da nicht mit konnten, dass wir denen dann entweder einen Datenträger, eine CD oder Download-Versionen als MP3 zur Verfügung gestellt haben. Das ist natürlich auch besonders bei älteren Menschen inzwischen besonders wichtig, weil je älter man wird, umso weniger ist man vielleicht auch in der Lage oder will man auch vielleicht nicht mehr längere Reisen unbedingt auf sich nehmen, um an irgendeinem Präsenzkurs teilzunehmen. Und da hat sich natürlich die Online-Geschichte hat sich sehr gut bewährt.
Und die ISCB habe ich so in Erinnerung, man kennt sich sehr gut. Klar, man arbeitet seit vielen Jahren zusammen. Das ist so eine Gemeinschaft geworden, so eine
eingeschworene
Gemeinschaft.
Ja, wir sind zwar leider, also wir waren mal zum Höhepunkt der Mitgliederzahl, waren wir also Ende der 90er, Anfang der 2000er, waren wir mal weit über 700 Mitglieder im deutschsprachigen Raum. Inzwischen sind wir noch gut 500. Ich meine, klar, wir werden halt alle älter und ältere Menschen sind halt einer gewissen Gefahr des Vergehens ausgesetzt. Und das merken wir natürlich auch. Aber wir kennen uns und wir versuchen halt auch immer noch hin und wieder Präsenzveranstaltungen zu machen. Die letzte wirklich große Präsenzveranstaltung war zum 30-jährigen Jubiläum der ISCB im Jahr 2016. Da waren wir auch tatsächlich über 50 Leute, die in Bad Meinberg bei der Veranstaltung anwesend waren. Ansonsten so bei unseren Mitgliederversammlungen, die wir satzungsgemäß als Präsenzveranstaltungen durchführen müssen. Ich hoffe, dass wir die Satzungen doch jetzt ändern können, dass wir vielleicht auch eine Kombination aus Präsenz und Hybrid hinkriegen können, wobei ich mit den Wahlverfahren noch so ein bisschen Probleme habe. Aber im Moment so bei den Mitgliederversammlungen, die alle 2 Jahre stattfinden, sind wir immer so zwischen 20 und 30 Leute, was natürlich, aber wenn man sich anguckt, der DVBS mit seinen, ich glaube, 1500 Mitgliedern, wenn die eine Mitgliederversammlung machen, kommen auch nur 10%. Also von daher sind wir gar nicht so schlecht.
Ja.
Also dann die 90er Jahre haben sehr viel Arbeit mit sich gebracht, weil da der große Schock erstmal kam, als die Windows-Versionen auf den Markt kamen. Da haben natürlich die Blinden und Sehbehinderten befürchtet, jetzt geht bald gar nichts mehr, jetzt sind wir bald ganz abgehängt. Und aber als dann die ersten Screenreader kamen, haben wir natürlich auch versucht, die zu testen und unseren Mitgliedern und allen anderen, die Interesse hatten, da zu sagen, wie es geht oder wie es noch nicht so wirklich geht. Die richtigen Fortschritte kamen im Grunde genommen mit Windows 95, als das dann war. Und dazu gab es dann ja auch die Screenreader, die auf den Markt kamen. Also in Deutschland war das vor allen Dingen Blindos von Audiodata, was eben wirklich, ich weiß das auch von persönlich, das war für mich dann der erste wirklich sinnvoll und gut einsetzbares Screenreader unter Windows. Das waren so die wesentlichen Probleme der 90er Jahre. 2000 machte die ISCB dann nun endlich den fälligen Schritt ins Internetzeitalter. Wir haben nämlich jetzt dann endlich eine Webseite aufgesetzt, wo dann neben nicht nur unsere Publikationen veröffentlicht wurden, sondern wir haben dann auch Mailinglisten eingerichtet und wir haben dann dort auch also vieles an Informationen an die Mitglieder weitergegeben. Im Jahr 2001 streckte die ISCB dann auch ihre Fühler mal über den deutschsprachigen Raum hinaus. Wir haben Kontakte mit vor allen Dingen in einer britischen Organisation, die ähnlich der ISCB arbeitet, und mit einer holländischen Organisation aufgenommen. Leider kam das nie so richtig auf Gegenliebe. Wir waren zwar öfter mal bei den Veranstaltungen dort, aber die wollten da nicht so recht hierher kommen, weil sie eben sagten, ja, die Sprachbarriere, na, die Holländer waren nicht ganz so schlimm, aber vor allen Dingen die Briten, die haben es ja nicht so mit fremden Sprachen. Bis zum Jahr 2003 hatten wir also stetig wachsende Mitgliederzahlen. Aber dann haben wir langsam gemerkt, es ist ja erstmal stagniert und dann gingen die Mitgliederzahlen auch langsam zurück, aber relativ langsam noch. Aber was besser geworden ist, war unsere Kurse. Damals haben wir noch sehr viele Hardware-Kurse, noch sehr viele Kurse in Präsenz gemacht. Wir hatten zunächst eine Vereinbarung mit dem Rudolf-Krämer-Haus in Bad Liebenzell. Da hatten wir Räumlichkeiten, konnten Kurse durchführen, auch zu relativ günstigen Bedingungen. Also sprich, die Pensionspreise haben die Menschen, die auch nicht aus Baden-Württemberg kamen, trotzdem zu den baden-württembergischen Preisen bekommen. Aber als dann das Rudolf-Krämer-Haus leider zumachen musste, haben wir uns dann anders umorientiert und nach Bad Meinberg. Und dort haben wir auch tatsächlich einen richtigen Schulungsraum eingerichtet mit Computern und Braillezeilen. Wir hatten zwar nur 3 Braillezeilen, die uns dankenswerterweise von verschiedenen Hilfsmittelfirmen in Deutschland zur Verfügung gestellt wurden. Aber da haben wir dann tatsächlich auch eine Reihe von Kursen durchgeführt und war natürlich für die Menschen auch ganz schön. Meistens haben sie, also unsere Kurse fanden dann in der Regel am Wochenende von Freitagabend bis Sonntagmittag statt. Dann haben aber auch viele die Gelegenheit genutzt, in Bad Meinberg dann noch ein paar Tage dran zu hängen, weil da konnte man ja auch schön wandern. Da gab es eine relativ gute Gästebetreuung. Das war eigentlich immer ganz, ganz positiv. Ja, wir haben dann auf diese Art und Weise weitergearbeitet, haben allerdings dann auch bald gemerkt, so ab 2008, 2010, weil auch die Leute eben auch unsere Mitglieder, die von Anfang an dabei waren, eben auch doch auch immer älter wurden, dass so das Bedürfnis aufkam, vielleicht nicht mehr so unbedingt viel zu reisen, sondern eben, ob man versuchen soll, Kurse als ja, damals war noch nicht online, da haben wir dann eben Audiokurse gemacht, die wir dann als zunächst auf CD angeboten haben. Das waren so Unterschiede, es waren zum Teil waren es noch Hardware-Kurse zu bestimmten Themen, aber es waren dann waren es Softwareprogramme, die halt von Interesse waren bei den Leuten. Wir haben dann die Chip hatte sich ja zwischenzeitlich leider verabschiedet. Ich glaube, der Vogel Verlag hat sie entweder abgegeben oder war bankrott gegangen, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Wir haben dann aber andere Computerzeitschriften zum Teil finden können. Und wir haben damals dann auch, ich glaube 2008 oder 2009, kamen wir mit der CT, also mit dem Heise Verlag, ins Geschäft, die uns dann auch eben eine Diskettenversion, dann aber dann später auch eben downloadbare Versionen zum gleichen Preis wie das Zeitschriften-Abo der CT angeboten haben. Und das gibt es ja auch heute noch. Ja, dann im Jahr 2010 begann für uns dann auch das Apple-Zeitalter. Ab 2008 gab es ja das Apple 3GS, das iPhone 3GS, das sprechen gelernt hatte. Und dann haben wir also auch angefangen, erstmalig auch Apple-Kurse anzubieten, zum Teil in Präsenz, zum Teil aber auch damals schon. Ich glaube, es war auch damals schon der Jürgen Pfleger, wenn ich mich recht erinnere, der erste auch also Audiokurse angeboten hat. Ja, dann im Jahr 2012 haben wir zwei weitere neue Kooperationen gehabt. Einmal mit der Firma Terratec, die eins der, vielleicht war es sogar das erste, von Blinden bedienbare DAB-Radio, also das Noxon, zur Funkausstellung in Berlin angekündigt hat. Mit der haben wir eine Vereinbarung getroffen, dass ISCB-Mitglieder das Gerät etwas günstiger erwerben konnten. Und mit der Firma AFB, Arbeit für Behinderte, glaube ich, heißt das. Die machen, die kaufen Rückläufer, also Geräte, Leasing-Computer, die also an Firmen in der Regel 2 Jahre lang verleased werden. Die nehmen die dann zurück, arbeiten sie auf und verkaufen sie dann zu günstigen Preisen an behinderte Menschen weiter. Das war auch eine ganz gute.
Die kenne ich. Läuft das immer noch?
Das Angebot gibt es immer noch, ja. Ja, und dann haben wir, weil wir dann auch langsam gemerkt haben, es gibt jetzt wirklich immer mehr ältere Menschen, die auch an die EDV herangeführt werden wollen, haben wir im Jahr 2013 uns um die Teilnahme an einem Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zum Thema Seniorentechnikbotschafter, Wissensvermittlung von Älteren für Ältere, neuen Informations- und Kommunikationstechniken beworben, haben das auch bekommen. Das ist sicherlich vor allen Dingen unserem damaligen zweiten Vorsitzenden Ulrich Hanke zu verdanken, der sich da sehr reingekniet hat.
Ist das der Bruder vom Günther Hanke?
Genau.
Günther,
ja. Hanke? Ah. Einer der Hanke-Brüder. Okay. Schulungen durchgeführt, haben sozusagen Seniorentechnikbotschafter ausgebildet, die dann in ihren heimatlichen Bereichen Senioren zum Teil in alten Zentren oder auch sonst wo sie ihnen habhaft werden konnten oder wo die Interesse gezeigt haben, geschult haben in Anwendungen, was so EDV anging, allgemeine Computeranwendungen. Und ja. Glaube ich, eine ganz wichtige Entwicklung. Und da wollen wir auch im Moment wieder versuchen anzuknüpfen. Wir sind ja als ISCB, aber auch der DBSV mit der BAGSO, mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen eng zusammen und arbeiten da auch mit, um wirklich mehr, also auch die Themen blind, sehbehindert, auch in der Seniorenarbeit stärker zu einzubinden.
Ja. Würdest du sagen, dass junge Menschen, die jetzt also junge blinde Menschen, meinetwegen von Geburt an blinde Menschen, würdest du sagen, dass die einfach mit der Technik aufwachsen und dass da weniger Bedarf ist nach so einem
ja.
da ist der Verein wie ihr, würdest du das sagen? Ja,
der Bedarf ist sicher vor allen Dingen, weil es halt auch viel mehr auch aktuelle Foren gibt. Ich meine, unsere Mailinglisten tragen natürlich auch zum Teil dazu bei, aber es gibt ja auch viele Foren, die sich mit behindertenspezifischen und vor allem auch technikorientierten Themen behandeln. Und die sind eigentlich eher, wie man ja so schön sagt, Digital Natives. Die haben da viel weniger Berührungsängste und kommen halt viel schneller mit den Technologien in Verbindung, auch weil sie auch in Schulen schon damit in Berührung kommen, sei es in den Sonderschulen, aber auch in der Integration, wo doch immerhin Computertechnik viel stärker bereits eingesetzt wird, auch schon in frühen Jahren. Und von daher, also da ist der Bedarf geht da zurück. Aber was ich sehe, ist gerade eben bei den älteren Menschen, also eben, wir haben dann so 2018 rum, 18, 19, kurz vor der Pandemie, aber dann speziell auch durch die Pandemie bedingt, haben wir auch unsere Online-Aktivitäten, also Online-Kurse eben gesteigert. Und da sind gerade die Älteren, die eben noch nicht so mit der Technik aufgewachsen sind, haben da sehr großes Interesse dran. Und da machen wir auch weiter, werden dieses Jahr wahrscheinlich wieder 2 Online-Kurse anbieten. Und wir wollen jetzt auch wieder, ist ein bisschen eingeschlafen, wir hatten so regelmäßige, so alle 2-3 Monate, einfach so lockere Plaudertermine, die wir über online angeboten haben. Das wollen wir jetzt auch wieder aufnehmen. Ja, und einfach mal gucken, wie die ISCB sich so weiterentwickelt. Wir versuchen, am Ball zu bleiben, soweit es geht, unsere Mitglieder. Wir haben auch zum Teil hin und wieder mal das eine oder andere, auch jüngere, neue Mitglied. Wobei, das ist natürlich wie bei vielen Vereinen, Parteien, Kirchen, wie auch immer, die junge Menschen wollen sich einfach nicht mehr so unbedingt an Vereine binden. Und das sehen wir halt auch. Wir haben oft, also gerade an den Blindenschulen und an den Förderzentren Angebote gemacht, ob die Leute, also die ISCB vorgestellt und guckt, ob wir Schnupperangebote gemacht. Das eine oder andere Mal fruchtet es, aber im Großen und Ganzen eher nicht. Von daher ist die ISCB-Mitgliedschaft ist leider, muss ich sagen, rückläufig, aber wir sind immer noch so bei 500. Aber mal sehen, wie sich's entwickelt. Wir wollen einfach weiter am Ball bleiben. Wir mussten leider aufgrund der Entwicklungen, dass also unsere Vereinszeitschrift, die hat ja eigentlich davon gelebt, dass die Mitglieder irgendwelche Erfahrungsberichte über Hard- und Software oder sowas geschrieben haben. Das ist massiv zurückgegangen und dann haben wir auch leider unsere Redaktion verloren. Deswegen geben wir jetzt keine regelmäßige Vereinszeitschrift mehr raus im Moment. Vielleicht können wir das wieder einrichten, das weiß ich aber nicht. Ich würde mich freuen, wenn es uns gelänge, aber wir geben jetzt einen unregelmäßiger Folge erscheinenden Newsletter immer noch raus, wo wir halt eben auch interessante Beiträge, was von Mitgliedern zum Teil kommt oder was wir so zusammen glauben, weitergeben. Aber ja, und wir haben eben unsere Mailinglisten, unsere Kurse und mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Ja.
Wer sich interessiert, das ist iscb.de. Das ist die Webseite.
Da gibt es auch die Möglichkeit.
Ich habe jetzt, weil der Thorsten sich noch nicht eingeschaltet hat, habe ich das jetzt einfach deutlich länger laufen lassen als eigentlich geplant. Aber das ist okay. Ich finde das, also so diesen Spirit, ne, dass das so über die Jahre gelaufen ist. Und dann ist diese Technik gekommen und jene Technik gekommen. Ich habe es ja auch miterlebt. Also meine Mitgliedsnummer bei der ISCB ist die Nummer 70.
Ja, du bist also einer der Frühen.
Ja, dann wäre jetzt Gelegenheit, wenn ihr etwas ergänzen wollt, wenn ihr den Peter fragen wollt, dann
also eine Ergänzung einfach. Hätte ich, der Günther Hanke.
Ja.
Also gerade die Mailingliste, ich glaube, ihr habt 2, die ISCB-Mailingliste und die ISCB Easy. Gibt es die genau noch?
Ja, die gibt es beide.
Die Easy ist eher, richtet sich eher an die Anfänger. Und die bei der ISCB, bei der normalen ISCB-Liste, da geben wirklich die Leute, die sich auskennen, geben da Hilfestellung und da kommen immer wieder Fragen, wirklich die unterschiedlichsten Fragen.
Und die ISCB-Mailinglisten sind auch nicht an die Mitgliedschaft gebunden, die sind frei. Da kann also, können also auch, da das schreiben auch viele eben Menschen, die nicht ISCB-Mitglieder sind. Das wollen wir halt einfach so, weil wir das schon für sinnvoll halten. Da gibt es viele Menschen, die wirklich viele Erfahrungen haben und die gerne Hilfeleistungen anbieten. Und ja, wie gesagt, auf der ISCB-Seite kann man dort die notwendigen Informationen finden, wenn man an einer solchen Mailingliste teilhaben will.
Ich finde, über die Jahre, was da alles gelaufen ist, das ist beachtlich. Wenn man überlegt, wie vielen Menschen das dann geholfen hat, weil in der ISCB waren ja etliche Leute, die auch beruflich im IT-Bereich tätig waren,
ja,
und kompetent Auskunft geben konnten und so dieser Geist des sich gegenseitig Helfens, das finde ich, das hat was.
Ja, ich fühle deinen Dank. Wir haben
noch eine Meldung von Mandy.
Ja.
Ich habe eine Frage zu den Kursen in Sachen Apple, beziehungsweise dann die andere Ecke, nämlich Android. Bietet der Verein sowas auch an? Wurde darüber mal nachgedacht?
Zu Android wollen wir gerne was anbieten, da haben wir aber noch wenig Kompetenz. Ich suche eigentlich sehr mit händeringend nach einem Referenten, der uns mal einen schönen Android-Kurs machen kann. Das ist der für mich dritte Kurs, den ich dieses Jahr noch auf die Beine stellen will. Also da haben wir bisher noch, da haben wir viel, da fehlt uns viel Know-how im Bereich Android.
Stefan Heinke vielleicht?
Ja, an den habe ich auch schon gedacht. Den kenne ich noch aus meiner Berliner Zeit.
Ja, Marco Retzler wäre vielleicht auch ein Ansprechpartner, den ihr da.
Nur der Marco hat für uns, also wir haben ja mal einen iPhone-Lernkurs rausgegeben also Audio-Lernkurs, so mit, glaube ich, 24 Lerneinheiten. Und der Marco hat damals das Pendant für Android gemacht. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her.
Oh, genau. Weil wir jetzt. Das ist ein guter Tipp, dann werde ich ihn mal ansprechen, vielleicht kann er den ja aktualisieren.
Ich hatte ihn gefragt, ob er das jetzt für uns machen würde und er ist also so beschäftigt, dass er abgelehnt hat.
Ah ja, okay.
Aber vielleicht hat er noch Ideen, wo man sich hinwenden könnte, wer noch helfen könnte. Ja. Ich glaube, ich bin nicht fit genug, um das zu machen.
Nee, ich kümmere mich, weil das ist wirklich eins meiner Anliegen. Ich weiß, da haben wir Nachholbedarf.
Und wenn es so einen Kurs gibt, es gibt mittlerweile bei Facebook eine Gruppe namens Club der Sehbehinderten und Blinden oder so ähnlich. Da wurde letztens ganz dolle darüber geschimpft, dass es keine Android-Kurse gibt. Also da sind ganz viele Leute anscheinend drin, die Interesse daran hätten.
Gut, ich werde das mitnehmen. Ich bin selber kein Facebook-Nutzer und will das auch nicht, aber wir können die Gruppe natürlich, da können wir, wenn es denn dazu kommt, werden wir dann versuchen, auch dort die Informationen zumindest zu verbreiten. Ja, dann bedanke ich mich heute, Hans-Jörg, dass ich die ISCB beim Teilhabeforum vorstellen konnte und dass ihr mir so viel Platz zum Schwätzen eingeräumt habt.
Hallo?
Vielen Dank. Ja.
Das Interessante, was da jetzt bei der DRV läuft, ist, dass wir kennen ja alle das Problem. Wir kämpfen mit Anwendungen, die nicht barrierefrei sind und hinken als sehbehinderte oder blinde Menschen strukturell immer hinterher. Ein massiver Nachteil. Also wenn man blind ist, finde ich, dann reicht das schon mal. Und dann muss es nicht sein, dass man noch technische Barrieren hat. Und wie der Thorsten das jetzt geschafft hat, bei der DRV das anzustoßen, dass eben eine neue Fachanwendung barrierefrei entwickelt hat, das weiß ich nicht. Das ist für mich eigentlich der spannendste Punkt, weil die Technik, Günther, zu dem Thema, zu dem du sprichst, das ist ja bekannt, dass das alles geht. Ne? Natürlich, der Part ist auch interessant, aber wie tütet man so etwas ein, dass so eine große Institution es schafft, eine Fachanwendung von vornherein eben barrierefrei auf die Gleise zu setzen. Wenn du zu dem Teil vom Thorsten was sagen kannst, Günther, dann
ein bisschen was.
Kurz. Na, ein und bisschen dann würdest was. Du dann eher so den operativen Teil, also wie wird das dann faktisch umgesetzt?
Ja, Günther. Wichtig ist ja immer, dass man bei der Entwicklung von Anfang an die Barrierefreiheit berücksichtigt. Je später man das macht, die Barrierefreiheit berücksichtigen, desto teurer wird die Angelegenheit. Das ist genauso mit dem Hausbau. Wenn das Haus fertig ist und dann der erste Mieter vorbeikommt und der sitzt im Rollstuhl, dann habe ich ein echtes Problem. Hätte ich vorher gewusst, dass ein Rollstuhlfahrer rein muss, hätte ich die Türen breit genug gemacht, die Fenstergriffe abgesenkt, das Bad groß genug gemacht und so weiter. Und wir wissen es, wir müssen barrierefrei sein als öffentliche Behörde. Die deutsche Rentenversicherung besteht ja aus 16 kleinen DRVs oder 15 kleinen und einer großen DRV-Bund. Das kommt daher, dass es früher die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte gab, die BFA, das ist heute die DRV-Bund, und dann die verschiedenen Landes-LVAs, die Landesversicherungsanstalten, die die Arbeiter versichert haben. Und als wir jetzt in den letzten Jahren überlegt haben, das Programm, mit dem wir die gesamten Rentenversicherten verwalten, also von Rentenbeiträge einziehen, über Reha-Maßnahmen, über Adressänderungen bis hin zu Rente berechnen, Frührente, normale Rente, Altersrente, Witwenrente und was es da alles so gibt. Also dieses ganze Riesenprogramm, mit dem wir das Ganze machen, das war ist in die Jahre gekommen. Das sind eigentlich 5 verschiedene Programme, teilweise von verschiedenen DRVs in unterschiedlichen Programmiersprachen geschrieben. Und ja, wir müssen das System modernisieren. Und es war klar, dass es im laufenden Betrieb erneuert werden muss. Ich vergleiche das immer mit dem Hochhaus, dass man auch nicht abreißen kann und ein neues nebendran stellen kann, wenn da die Mieter drin sind, sondern man kann es nur Wohnung für Wohnung für Wohnung renovieren. Und das haben wir jetzt angefangen 2022 mit verschiedenen Vorinformationen, Machbarkeitsstudien. Seit 2023 programmieren wir jetzt wirklich heftig dran. Zum Jahresende sollen die ersten Bereiche in Betrieb gehen. Hat sich ein bisschen verzögert und so weiter, aber als ich von dem Projekt gehört habe, habe ich verschiedene Leute angesprochen, auch der Thorsten Wolf, der in der Schwäbing-Datenvertretung und Personalvertretung Thorsten? Aktiv ist. Verschiedene Organisationen innerhalb der DRV, die Personalvertretungen, die Schwäbing-Datenvertretungen, und verschiedene Behinderte, also ich habe ja eben schon gesagt, wir sind in Baden-Württemberg allein bei 3.600 Mitarbeitenden, 20 Sehbehinderte und Blinde. Also die DRV, jede einzelne DRV hat ihre Behindertenquote mehr als übererfüllt. Wir hatten sie zeitweise sogar doppelt so viele Behinderte wie benötigt oder wie das Gesetz vorgeschrieben hat als Mindestquote. Wie gesagt, wir sind in Baden-Württemberg bei 3.600 Mitarbeitenden, 20 Sehbehinderte, Blinde, an den verschiedensten Stellen. Auch bei der DRV Bund haben wir unheimlich viele Sehbehinderte, Blinde am Arbeiten. Wie gesagt, als dieses Projekt auf die Beine gestellt werden, haben verschiedenste Leute, unter anderem ganz besonders auch der Thorsten Wolf, halt auch darauf gepocht, dass diesmal nicht einfach nur gesagt wird, ja, wir machen das Ding barrierefrei, ja, wir kriegen das schon hin, sondern dass man die Barrierefreiheit der Software von Anfang an berücksichtigt und auch überprüft. Und das ist mein Job in diesem Projekt. Der Projektname ist RV Evolution.
Ja, Günther, da unterbreche ich dich kurz. Ich habe nämlich den Thorsten jetzt am Telefon.
Genau, da kann er aus deiner Sicht erzählen.
Ich hab den Apparat jetzt laut geschaltet. Das ist jetzt alles ziemlich wackelig. dann würde ich den Thorsten jetzt bitten, einfach in den Raum reinzusprechen. Ich halte das iPhone dran. Das müsste eigentlich relativ gut klappen. Und dann würdest du an dem Punkt dann wieder weitermachen. Ja, Thorsten.
Guten Abend aus Berlin. Danke für die Einladung und dass ich dabei sein darf. Deutsche Rentenversicherung Bund, ein großer Leistungsträger im Bereich Rente, Reha, berufliche Rehabilitation, also Umschulung, Arbeitsplatzversorgung für Leute mit Einschränkungen, medizinische Reha. Mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Früher hießen wir BFA, da kennen uns viele noch besser unter dem Namen. Und was ganz entscheidend ist in so einem Prozess, ist die Suche nach Verbündeten. Die sollten möglichst einflussreich im eigenen Verbund sein. Also ich hatte das große Glück, eine ganze Zeit für die Schwerbehindertenvertretung zu arbeiten und immer wieder mit dem Thema Barrierefreiheit konfrontiert zu sein. Und am Anfang ist das bei uns so gelaufen, größere Veränderungen im Hinblick auf Software sind immer zustimmungspflichtig im Hinblick auf die Personalräte. Bei uns war das dann der Gesamtpersonalrat, weil das immer Lösungen fürs Haus waren, fürs gesamte Haus, Rentenversicherung, Bund. Und am Anfang war so die Linie, ach, wir stimmen erstmal zu. Es gab große Versprechungen, wenn das erstmal läuft, dann machen wir es auch barrierefrei und dann kümmern wir uns um die Zugänge auch für Leute mit Einschränkungen. Dieses Vertrauen war dann irgendwann verbraucht, weil die Erfahrung haben wir gemacht, wenn erstmal etwas im Einsatz war, dann wurde zwar immer noch versucht, in irgendeiner Form Barrierefreiheit zu erreichen mit weiteren Aktionen, aber wenn man dann feststellte, so einfach ist das alles nicht, dann kam man in aller Regel auch nicht weiter und dann kam immer der Hinweis, wir haben uns bemüht und bemüht, hat nichts gebracht. Deshalb hat der Personalrat auf Anregung der Schwerbehindertenvertretung dann irgendwann gesagt, wir wollen stichfeste Informationen zur Bedienbarkeit von Programmen, wir nennen das Gebrauchstauglichkeit, und zur Barrierefreiheit mit Prüfverfahren vor der Freigabe. Und was ich dann immer wieder gemacht habe bei Versammlungen der Schwerbehindertenmitarbeitenden, bei Gesprächen mit den Geschäftsführern, die wir ja ab und zu in meiner Position haben, ich habe immer auf die Verpflichtung hingewiesen, die Verwaltung muss doch, wenn sie neue Software einsetzt, barrierefreie Software verwenden. Die Regelungen sind ganz eindeutig. Es gibt die BitV, die das regelt, wie sowas auszusehen hat. Es gibt die entsprechenden Vorgaben für die Screenreader. Und am Anfang war das immer so ein RV-Evolution für alle. Das verbuchte man so unter dieser Rubrik Nice to Have. Aber irgendwann hat unser Geschäftsführer dann auch mitbekommen, ja, wir kommen aus der gesetzlichen Verpflichtung gar nicht raus. Und wenn wir dann irgendwann mal verklagt werden, wird das richtig teuer. Wenn dann Leute sagen, die können nicht arbeiten und vor allem auch von der Arbeitsleistung her wird es ja für den Arbeitgeber dann auch richtig teuer. Wir können zwar mit Assistenz dann immer noch unseren Zugang schaffen, aber das ist ja nicht das eigenständige Arbeiten, was die gesetzliche Vorgabe ist. Möglichst unabhängig von fremder Hilfe tätig zu sein, ist ja schön mit Assistenz, aber der Anspruch ist ein anderer. Und das hat unsere Geschäftsführung dann relativ schnell verstanden. Und sie haben auch mitbekommen, dass es elementar ist, Barrierefreiheit vom Ansatz her bei im Entwicklungsverfahren mitzudenken und die Sachen von Anfang an auf eine Schiene zu setzen, wo es in Richtung Bedienbarkeit mit Screenreader halt läuft. Die haben dann auch festgestellt, dass diese übersichtliche Struktur, diese gleichbleibenden Grafiken, die von Windows-Screenreadern ausgelesen werden können, für alle eine Hilfe ist, weil man damit viel flexibler auf Veränderungen reagieren kann, weil die neuen Versionen dann viel leichter laufen und weil es viel weniger Konfliktpunkte gibt. Wir haben es ja heute hier gesehen, wir sind ein komplexes System mit hohen Sicherheitsanforderungen. Ich kam halt nicht rein in Microsoft Teams, weil bei uns Microsoft Teams für Mobilgeräte gesperrt ist. Daran hatte ich nicht gedacht, dass das immer noch so ist. Es sollte immer mal aufgehoben werden. Bei uns geht alles über andere Systeme, nämlich Skype for Business. vom Festnetzrechner ging das. Deshalb habe ich da heute Morgen keinen großen Verdacht geschöpft. Ich hatte es dann aber hier zu Hause, da ich jetzt zu Hause bin, von der mobilen Lösung probiert und da kriegte ich immer den Schutzprogramm mit dem WinMan, ich den nicht zugelassen.
Nur das ist jetzt so, das
haken wir. Aber ich hoffe, Sie und ihr könnt mich verstehen. Es ist halt irre wichtig, diese Suche nach dem Verbündeten und die sachliche Verständigung zu zeigen, was wir können, was wir an Anforderungen brauchen und dann eben auch die gesetzlichen Vorgaben unter diesem Aspekt auszuspielen und zu sagen, da muss aber Software, die insbesondere neu entwickelt wird oder die neu angeschafft wird, auch dem genügen, weil wir halt die Erfahrung gemacht haben. Und was natürlich allen unheimlich dann auf den Keks ging, das war die Konsequenz unserer Personalräte, die tatsächlich gesagt haben, nein, wenn die Prüfberichte nicht vorliegen, wenn die Verfahren nicht im Hinblick auf Barrierefreiheit, im Hinblick auf Usability, wenn die Berichte nicht entsprechend ausfallen, dann stimmen wir nicht zu, dann geben wir das, dann muss nachgebessert, neu entwickelt werden. Und das will man sich im Prozess des R4 Evolution natürlich sparen. Das nervt ja die Geschäftsführung ungemein, wenn sie dann immer wieder gesagt bekommen, was ihr macht, ist unzureichend. Und deshalb hat man vor, barrierefreie Elemente, die man auch einmal entwickelt hat, wie in so einem Baukastensystem, in dieser neuen Programmierung einzusetzen. Und was einmal barrierefrei ist, daran auch nicht mehr rumzufummeln, sondern das dann auch flächendeckend in den Anwendungen einzusetzen. Und das finde ich auch einen ganz interessanten Ansatz, dass man sagt, wir erfinden das Rad nicht immer wieder neu, sondern wenn wir einmal festgestellt haben, dass Dinge mit dem Screenreader harmonieren und dass Dinge bedienbar sind, weil man die Standards eingehalten hat, dann arbeiten wir künftig auch damit. Dann ist das für uns das Maß der Dinge und es geht nicht um irgendeine Ausleben kreativer Freiheit des Programmierers, der sagt, ich möchte es aber, dass es ganz anders aussieht und dass dann noch dies und jenes vielleicht ist, ohne dann an die Barrierefreiheit zu denken. Es sind auch Veranstaltungen gemacht worden, um das Bewusstsein für die Bedienung ohne Maus, für die Bedienung mit Shortcuts und Tastaturbefehlen und mit übersichtlicher Programmstruktur und mit Einschränkungen, um das alles mal ein bisschen den Beteiligten näher zu bringen. Und wichtig sind dann halt die Multiplikatoren. Und damit komme ich dann auch schon zum Schluss. Man kann ja nicht jeden einzelnen Programmierer in aller Regel schulen, sondern man braucht dann solche Leute wie den Günther Hanke, die im System drin sitzen, die das auch viel besser erklären können, weil ich bin Jurist, ich bin kein Programmierer. Ich kann dem Programmierer zwar sagen, was nicht geht, kann ihm aber in aller Regel nicht sagen, wie er es machen muss, damit es barrierefrei wird. Ich kann ihm ein paar Stichworte hinwerfen, aber letztendlich die tägliche Arbeit kann ich nicht leisten. Da bin ich raus aus dem System. Und da ist halt diese Zusammenarbeit unglaublich wertvoll, weil man halt auch über diese Brücke des Fachinformatikers ganz anders ernst genommen wird von den Beteiligten, als wenn da so einer von der Barrierefreiheit schwätzt, der gar nicht vom Fach ist. Das ist wie mit den Architekten bei barrierefreiem Bauen. Wenn ich dann dem Architekten sage, was Sie hier aber machen, ist doch alles gar nicht vorgesehen. Ich hatte das neulich in Würzburg, wenn die dann sagen, ach nee, also diese Leitlinien für Sehbehinderte, die müssten doch farblich sich gar nicht abheben vom Untergrund. Ich sage doch, das ist Vorgabe in diesen und jenen Bauvorschriften, das muss so werden. Das hat nichts mit Ihrem Vorstellen von Ästhetik zu tun, sondern da gibt es klare Vorgaben und die müssen eingehalten werden und die sind geltendes Recht. Und das ist halt enorm hilfreich, dass wir heute diese Struktur haben, wo man sagen kann, es gibt Verpflichtungen, die müssen eingehalten werden.
Ja.
Und danach muss die Verwaltung dann auch sich strecken. Und damit bin ich auch am Ende. Vielen Dank.
Ja, Thorsten, vielen Dank. Es freut mich sehr, dass wir dich jetzt so hier über die Luft von Festnetztelefon auf iPhone mitnehmen konnten. Ich gehe wieder aufs Headset. Ich weiß nicht, ob ich dich noch drin halten kann. Günther, ich würde dich jetzt bitten, ich würde dich bitten, jetzt zu übernehmen.
Ja.
Der Thorsten hat geschildert, wie das Ganze zustande kam und jetzt so zu der Frage der Umsetzung.
Wir verwenden ein sogenanntes Designsystem oder ein Baukasten. Der Thorsten hat es eben schon mal kurz gesagt. Ein Baukasten, aus dem sich die Entwickler bedienen. In diesem Baukasten sind verschiedene Elemente drin. Die nehmen zum Beispiel das Eingabefeld. Und das ist ein barrierefreies Eingabefeld, das gleich die Beschriftung, die Fehlermeldungen, die Farben, was weiß ich, alles barrierefrei liefert. Während normaler Programmierer ohne solche Baukastensysteme halt das Eingabefeld nimmt, dann muss er noch die Beschriftung nehmen und wenn er Fehlermeldung macht, muss er sich darum kümmern, dass die auch barrierefrei sind. Wie gesagt, bei diesem Baukastensystem, bei diesem Designsystem oder ja, Baukastensystem ist es halt so, dass wir barrierefreie Elemente haben. Die Experten und Expertinnen, die kümmern sich darum, dass diese Bauteile barrierefrei sind und die Programmierer, und wir haben ja ganz viele, wir haben jetzt schon, ich glaube, 30, 40 Teams, über 450 Mitarbeitende, die in dem Projekt mitarbeiten. Wir sind übrigens das größte Digitalisierungsprojekt einer deutschen Behörde. Ja? Und die Entwickler werden, die einzelnen Entwickler müssen sich mit der Barrierefreiheit in der Tiefe gar nicht mehr so auskennen, weil sie halt dieses Baukastensystem nehmen, da einfach das barrierefreie Eingabefeld, den barrierefreien Schalter und so weiter verwenden und sich gar nicht so tief mit der Barrierefreiheit beschäftigen müssen. Und durch meinen Kollegen und mich, also wir sind zu zweit für die Barrierefreiheit im Projekt zuständig. Das heißt, wir unterstützen die Teams von Anfang an, also wir nehmen sie ganz zu Anfang, wenn die neu zum Team dazukommen, nehmen wir die an die Hand und zeigen ihnen mal, wie man als Blinder arbeitet, wie man als Sehbehinderter arbeitet, auf welche Probleme man stößt. Wir arbeiten sehr eng mit dem Team zusammen, was diesen Baukasten barrierefrei macht, wenn es da neue Produkte, neue Anforderungen gibt. Wenn es darum geht, Masken zu erstellen, sagen wir, die Tabelle, wenn du die drehst, dann ist die viel einfacher zu sehen. Oder wenn du da in der Tabelle dies und jenes machst, kann man die viel einfacher als Blinder lesen. Oder die Fokussteuerung, dass wenn man mit Tab durchgeht, dass auch die Sehbehinderten gut verfolgen können, wo wir gerade sind und so weiter.
Also man merkt hier, das ist ein richtig systematisiertes Verfahren.
Genau.
Ihr holt und die Leute, du zeigst ihnen als Blinder, wie du arbeitest. Das ist ein richtiges Zugehen auf diese ITler.
Genau.
Nicht so nach dem Motto, hier ist eine Software, die funktioniert nicht, mach mal. Weil üblicherweise ist es so, dass die Leute, die im IT-Bereich arbeiten, die kommen natürlich ganz schön unter Stress, weil die kriegen halt Druck. Und ihr macht es halt so, das ist praktisch, das ist so eine Lernphase, da werden sie eingewiesen, arbeiten sie an den ersten Bausteinen, dann checkst du das, dann gibt dir Feedback und das genau. Ist auch so vom Menschlichen und auch von der Arbeitsorganisation, ist das einfach ein Verfahren, das hat Hand und Fuß.
Genau. Es gibt noch ein paar andere Sachen. Bei der Entwicklung dieses neuen Systems, mit dem ja unsere gesamte Sachbearbeitung in Zukunft arbeiten soll, hat man Leute aus der Sachbearbeitung mit reingenommen. Und das heißt, man hat Nutzerreisen definiert, das heißt gesagt, ja, wenn ich, eine Rente berechne, muss ich das und das und das machen und dann zeigt man den Leuten, so stellen wir uns das vor, so sieht das schön und bunt und clicky aus. Aber wir haben auch einen Pool an Menschen mit Einschränkungen aus der DAV, die wir in diesen Prozess auch immer wieder einbeziehen. Das heißt, wir haben dann, einen Gehörlosen oder jemand mit einem, wer schwerhörig ist. Wir haben motorisch eingeschränkte Personen, sehbehinderte Menschen, blinde Menschen, die in diesen Prozess einbezogen werden, die auch immer mal wieder diese Masken aus der Sachbearbeitung bekommen und sagen, das sieht ja schön aus, aber an der Stelle könnte man das und das noch verbessern, damit die Erklärung besser ist. Oder an hier müsste man das und das noch verbessern. Ja, das heißt, Dinge aus der Praxis. Ich habe ja keine Ahnung von Rentenrecht. Ich bin ein Programmierer. Ja, aber wenn es darum geht, was weiß ich hin, die Versicherungszeiten, also wann habe ich Rentenzeiten gehabt, wann habe ich Rente gezahlt und wann war ich in Erziehungsurlaub, wann war ich in Ausbildung und was weiß ich, was es da alles bei den Rentenzeiten gibt. Dieses Konto, das ist auch für die langjährigen Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen ein Graus. Und da hat man sich jetzt zum Beispiel letztens mal in einem Workshop überlegt, wie könnte man das verbessern, dass sowas dann auch viel schneller bedienbar oder viel effektiver bedienbar ist. Und da gibt es viele Kleinigkeiten.
Wie würdest du sagen, also die Leute, die da jetzt einbezogen werden, die jetzt im Technikbereich arbeiten, dieses Team, wie atmosphärisch, was für eine Stimmung ist da? Ist da so eine Stimmung von Druck oder ist da eine Stimmung von, ich lerne hier was Neues kennen, da ist jemand, der hat eine motorische Einschränkung, der andere ist sehbehindert, die nächste ist blind?
Also wir sind alle, die bei uns im Team mitmachen. Wir haben natürlich viele Externe, also viele von nicht DRV, aber wir haben auch viele aus der DRV. So gefühlt sage ich immer, ein Viertel sind extern von so ein paar Firmen, die da bei uns mitmachen. Also was weiß ich, IBM ist zum Beispiel bei uns mit drin im Boot. Dann so ein paar andere Firmen, die halt viel mit Programmierung machen. Aber gerade die DRV-Leute, das sind die, die wirklich auch das voranbringen wollen. Es gibt natürlich auch die Leute aus der DRV, die an dem Altsystem hängen. Natürlich brauchen wir die heute auch immer noch, weil das Bestandssystem, das muss noch ein paar Jahre halten. Denn bis wir alle Zimmer in dem Hochhaus modernisiert haben, vergehen ein paar Jährchen. Na, das ist nicht mal schnell eben gemacht. Momentan heißt es 2026, 2027. Ich glaube noch nicht dran, dass wir bis dahin alle Wohnungen modernisiert haben. Aber die Leute, die bei uns im RV Evolution mitmachen, die brennen für das Thema. Wir hatten jetzt letztens eine Weiterbildung in dem Bereich Barrierefreiheit, Gebrauchstauglichkeit. Und die waren wirklich, die haben unheimlich was dazugelernt. Auch ich habe bei dieser Weiterbildung viel dazugelernt. Auch verschiedene Sichten aus der Sachbearbeitung. Wir hatten da auch wir hatten da 5 Teams aus so etwa 5 Leuten jeweils. Und in jedem Team war eine Person mit einer Einschränkung. Das heißt, da war ein Gehörgeminderter, da waren 2 Sehbehinderte, da war eine blinde Person dabei. Was hatten wir noch? Ich weiß es gar nicht mehr.
Das Problem ist, die Dokumente, die bei der Rentenversicherung sind, die sind ja digitalisiert worden. Also der erste Schritt der Digitalisierung sah so aus, man scannt ein Dokument und dann dachte man, naja gut, das ist jetzt digital. Ne? Aber für uns hilft das nicht. Und wir haben das in der Praxis mitbekommen. Beispiel, eine Kundin, die wir haben, Architektin, die mussten einen Folgeantrag stellen. Und die Rentenversicherung hat sie gebeten, die ganzen Unterlagen, die sie schon mal eingereicht hatte, nochmal zu schicken. Also ein Abenteuer, weil die Rentenversicherung diese Daten offensichtlich in einem alten System haben. Also schwierig ohne Ende. Und was der Thorsten sagen will, ist, dass wichtig ist, dass die Menschen, die in der DRV arbeiten, dass die eben auch Zugang bekommen auf diese eingescannten Dokumente. Vielleicht kannst du was dazu sagen, Günther.
Ja, ich habe bislang gedacht, jetzt bis vor diesen Workshop vor ein paar Wochen, dass es einfach nur, ich müsste einfach nur die Dokumente mit einer Texterkennung erkennen lassen, die gescannten Dokumente. Aber es ist viel mehr, weil viele Dinge, die in diesen Dokumenten stehen, stehen gar nicht in der Datenbank drin. Das heißt, also sehender Kollege A guckt sich einen Fall an, sieht, was weiß ich, aha, auf Seite 5 von dem Dokument steht, da ist ein Waisenkind und das muss berücksichtigt werden. 3 Wochen später möchte ein Kollege dann nochmal diesen Fall angucken und muss wieder diese Akte mit den 20 Seiten durchblättern, um auf Seite 5 zu finden, dass da ein Waisenkind zu berücksichtigen ist. Und meines Erachtens müssten solche Dinge halt direkt in die digitale Akte, also nicht als gescanntes Dokument, sondern in dem Kundeneintrag vom Herrn Müller stehen, aha, Witwenkind, was weiß ich, Lisa Müller. Ja,
ja. Ja.
Und Günther, das heißt, diese Entsprechungen oder das was weiß ich, Formulare, die DRV will ja immer so schön Formulare ausgefüllt bekommen, handschriftliche Formulare kommen dann zurück und die werden handschriftlich in dieser Akte gespeichert, anstatt dass man sagt, aha, der Kunde hat gesagt, er ist männlich, hat das und das Geburtsdatum. Einige Dinge davon sind aus dem Dokument natürlich in die Akte gekommen, aber nicht alles. Das heißt, auch die Sehenden müssen sich diese Dokumente immer wieder durchblättern. Genauso wie man eine Papierakte durchblättert, um zu gucken, gibt es da jetzt ein Waisenkind, gibt es einen Witwer, einen Waisen, was weiß ich, ist der männlich, weiblich oder sowas, wobei männlich, weiblich und Datum, also Geburtsdatum, die sind natürlich drin, aber bestimmte andere Dinge, die der Versicherte da ausgefüllt hat, die sind nicht in der Kundenakte drin und sowas kann eigentlich nicht sein.
Ja, Günther, an der Stelle...
Da gehen wir schon sehr tief ins Detail natürlich, das ist mir klar. Ja,
wir haben deutlich überzogen. Jetzt einfach nur deswegen, weil es die technischen Probleme gab. Ich finde das Thema, trotz dieser ganzen Probleme, die wir jetzt hier technisch hatten, ich finde das sowas von spannend, weil das einfach ein Best Practice Beispiel ist, wie man das machen kann, ohne dass man immer diesen menschlichen Stress auslöst, mit dem wir ja oft konfrontiert sind, weil wir blinde Menschen treten ja in der Realität oft als die Problemmacher auf. Ja. Da ist eine blinde Frau und wegen der muss jetzt die IT mehr arbeiten. Das ist, also wir kriegen das ja am laufenden Band mit. Ja. Und ich finde das hochspannend, wie diese Sache läuft. Jetzt haben sich Leute gemeldet. Alexander, wer ist das?
Genau, wir haben jetzt noch eine Meldung von Mandy.
Ich wollte wissen, noch kurz zu diesen Dokumenten, ob sich denn um dieses Thema Dokumente müssen lesbar sein, im Zuge dessen auch gekümmert wird oder ob das...
Das Thema ist aufgetaucht und das muss gekümmert werden. Das war so vor diese Digitalisierung der Akten. Also ich weiß, bei uns in Baden-Württemberg haben wir das 2019 eingeführt und dann hieß es, ja, das Produkt ist, also dieses Programm, was man dafür gemacht hat, das ist eins dieser 5 Produkte, die ich eben gesagt habe. Und das ist total barrierefrei. Ja, ich kann da mit den Cursor-Tasten durchlaufen, kann alles machen. Dann drücke ich auf Enter, um die Akte zu öffnen und dann macht mein Screenreader nichts. Ja, genau. Das ist halt blöd.
Ja.
Aber das ist eine sehr große Änderung im System. Da sind viele Dinge, die da gemacht werden müssen. Wir sind jetzt nach und nach die ganzen Produkte am machen. Also wir haben, ich glaube, wir haben viele, dieses große Hochhaus besteht halt aus vielen Teilen.
Ich musste ein bisschen bremsen.
Ja, ja.
Aber das ist eben auch so der Klassiker. Das ist ein Riesenprojekt.
Ja.
Und du hast es ja auch so bildlich sehr schön dargestellt. So ein Hochhaus und verschiedene Teile werden zugänglich gemacht oder renoviert, wie auch immer. Und das macht man nicht auf einmal. Aber das Ganze ist im Grunde im Wesentlichen auch ein Denkprozess für uns. Ja. Und ich denke, die Leute jetzt, die hier im Teilhabeforum sind oder die diese Aufzeichnung später hören, man kann daran anknüpfen und ich denke auch, wir werden was auf die Homepage stellen, also einfach für Menschen, die sich interessieren, wie ein Projekt in diesem Themenbereich, wie sowas erfolgreich gemacht werden kann, weil das ist praktisch die Lösung, wie wir es schaffen, die Hürden für die berufliche Teilhabe zu senken, sodass dann in Zukunft ein Mensch einfach nur noch einen Screenreader braucht oder Vergrößerungssoftware und nicht viel mehr und kann arbeiten und ist eben nicht mehr auf Scripting, diese Anpassungen und so weiter angewiesen.
Das wäre ein Traum.
Und das wäre ein Traum. Na? Ja, und damit bedanke ich mich an alle, die mitgemacht haben. Der Thorsten, der sich sehr beeilt hat, nach Hause zu kommen von der Arbeit, um festzustellen, dass das Sina-Notebook ihm einen Strich durch die Rechnung macht. Aber
ja, Sina. Genau.
Ist halt ein Hochsicherheitssystem. Das ist auch gut so, weil ich lese ständig von Angriff hier. Warta ist jetzt angegriffen worden. Die NZZ ist angegriffen worden. SIT, der große IT-Dienstleister. Es graut mir, wenn ich das höre.
Ja, und bei uns liegen ja die ganzen versicherten Daten. Also ist ja jeder Eintrag, jede Person, die mal jemals Rente bezahlt hat, ist bei uns gespeichert. Das heißt, wir müssen, also wir sind ja kritische Infrastruktur, wir müssen ganz wir müssen sicher sein. Deswegen haben wir auch solche Hochsicherheitssysteme. Ich danke auch allen, die so lange ausgehalten haben. Ich danke für die Möglichkeit, das hier mal kurz vorzustellen. Mein Fazit ist, je früher man die Barrierefreiheit in der Entwicklung angeht, desto billiger ist es.
Ich verabschiede mich dann und bis zum nächsten Teilhabeforum. Das Thema werden wir rechtzeitig bekannt geben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Schönen Abend noch.
Gleichfalls. Tschüss.
Tschüss.
Anmeldemöglichkeiten und weitere Informationen findet ihr unter www.dlinfo.de.